Where are we right now?
Cape Mendocino, Lost Coast.
Why is it called the Lost Coast?
Good question, because I guess it's the last section of California that really not a lot of people know about.
The Lost Coast, die vergessene Küste. Ein geradezu sagenumwobenes Stück kalifornische Westküste, um das sich Mythen und Legenden ranken. Jim Merrifield kommt so oft es geht hierher, zum Surfen.
It was good.
For how long were you able to stand the wind?
Well, we should still be out there, actually. It's like super, super windy, but I needed a smaller sail.
Es ist brutal stürmisch. Der Wind peitscht die Brandung mit einer solchen Gewalt Richtung Ufer, dass die Wellen ohrenbetäubend laut an die Felsen im Meer klatschen und feine Gischt meterhoch in die Luft spritzt.
It's incredibly beautiful. When you're out kitesurfing and windsurfing, you're looking back on 20 miles of shoreline that has nothing on it. And it's, like I say, it's actually where I want to be buried.
Hier will ich mal begraben werden, sagt Jim, und meint das wahrscheinlich genau so, weil es so wahnsinnig schön ist. Und wenn du draußen surfst, siehst du nur den Ozean und 20 Meilen Küste mit nichts drauf. Der kalifornische Traum. I'm longing for the sun.
I pretty much am living the dream. I feel like I am. Yes.
How often do you do it?
If I'm not working, yeah. When I'm at work, I'm thinking about it. Yeah, my wife, unfortunately, she pays the price because I talk about it, do it, too much, right?
Wenn ich nicht arbeite, bin ich hier. Und wenn ich arbeite, wünschte ich, ich wäre hier, sagt Jim. Da bleibt nicht viel Zeit für die Frau. Sein Geld verdient Jim als Pilot für Cal Fire, das California Department of Forestry and Fire Protection.
Everybody calls me the spotter plane. We call it the air attack. I fly with a seasoned firefighter. They're not a pilot, but they're a firefighter. They've been doing it for 20-ish years. And they're sort of like an incident commander for the fire. And we're orbiting over the top of everybody. We're like air traffic control. For the tankers and the helicopters and all that kind of stuff.
Jim fliegt ein Aufklärungsflugzeug mit einem erfahrenen Feuerwehrmann an Bord, der bei Waldbränden von oben die Einsätze koordiniert. In den 6 Jahren, seit Jim das macht, scheint die Zahl der Feuer stetig zuzunehmen.
Certainly feels that way. I'm a believer the climate is changing and I think that it's a horrible thing. And you see the fires just keep getting worse and worse.
Jim ist überzeugt, dass das Klima sich wandelt, dass die Brände immer schlimmer werden. Im Moment aber gibt es keine Anzeichen von Rauch über der gewaltigen King Range hinter uns, die sich parallel zur Küste zieht. Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur 4. Staffel 50 States, der Amerika-Podcast. Heute Folge 25, Kalifornien, The Golden State. Das Gold lockte die Menschen im 19. Jahrhundert hierher. Außerdem wachsen hier fast überall Golden Poppy Flowers, der gelb-golden strahlende kalifornische Mohn. Stille und Ehrfurcht. Mit diesen Worten hat John Steinbeck seine Erfahrung in den Redwoods zusammengefasst. Bäume voller Superlative. Die höchsten, größten, breitesten, die mit der meisten Biomasse. Auf meiner Radreise entlang der West Coast erreiche ich den Humboldt Redwoods State Park. Verlasse den Highway 101 und folge jetzt der Avenue of the Giants. 50 Kilometer lang verläuft sie parallel zum Highway 101 und ist definitiv die bessere Wahl. Nicht nur mit dem Rad. Heute umfasst der Humboldt Redwood State Park eine Fläche von mehr als 20.000 Hektar. Ein Drittel davon ist Redwood-Primärwald, noch nie abgeholzt. Nirgendwo auf der Welt gibt es mehr. Dazwischen liegt eine Handvoll kleine Ortschaften mit 200-300 Einwohnern. Eher Camps als Dörfer.
Tell me who you are first, please.
John Harris.
And where are you from, John Richard?
Originally from St. Louis area.
Brought you here?
The shop. We came out to manage this shop.
How did you find it?
So it's been in my family. My in-laws created it, built it, ran it for about 30 years. They retired about 4 years ago and shut everything down.
John Harris, eigentlich Basketballcoach aus St. Louis. Während der Pandemie ist er mit seiner Familie zum Besuch hierher nach Kalifornien gekommen. Freiwillige Isolation bei den Schwiegereltern. Die hatten lange Zeit einen Souvenirladen hier am Highway 101, denn auf ihrem Grundstück steht der Grandfather Tree. Er soll einer der ältesten Bäume an der Küste sein. 1800 Jahre, mindestens. John und seine Frau waren so begeistert, dass sie den Laden nach kurzem Überlegen spontan wiedereröffnet haben.
We try to carry unique Redwood gifts primarily. You know, obviously there's clothing, general tourist attraction type stuff from coffee mugs, shot glasses, stickers. But we try to make our name with Redwood products that are pretty unique.
Im Giftshop gibt es Souvenirs, vor allem Schnitzarbeiten aus Redwood-Holz, Mini-Bäumchen, Bärenfiguren, Vogelhäuschen. Rund um den Laden und auf der parkähnlichen Fläche davor stehen aufwendig gearbeitete Holzskulpturen. Ein großer Elefant, Adler, Schnecken, Raupen und noch mehr Bären. Und ein lebensgroßer Bigfoot, der sein Baby auf dem Rücken trägt.
Bigfoot's a very popular guy around here, so.
Have you sighted one yet?
We've not seen one. We've been on the lookout, but haven't come across him just yet. Yeah.
Bigfoot, der Yeti Amerikas. Mythos, Legende, Fabelwesen. Oder doch eine reale Spezies? Viele Menschen wollen schon einen gesehen haben. Es gibt sogar krude Filmaufnahmen aus den 60ern, aufgenommen hier in den Wäldern von Nordkalifornien. Darüber haben wir in Folge 14 über Nebraska ja schon ausführlich gesprochen. Gelöst werden konnte das Rätsel um Bigfoot bisher nicht. Und so lange brummt das Geschäft hier in den Redwoods. John verkauft Bigfoot-T-Shirts, Bigfoot-Schlafanzüge, Bigfoot-Action-Figuren und sogar Bigfoot-Haar im Glasröhrchen mit Korkverschluss. Angeblich gesammelt auf einer geheimen Ranch irgendwo im pazifischen Nordwesten. Im Frühjahr, wenn Bigfoots am aktivsten sind. So steht's auf dem Beipackzettel. That is our story and we are sticking to it. Zitat Ende. Okay. Der nächste Tag auf dem Rad wird der bisher längste. 134 Kilometer in fast 8 Stunden netto, ohne Pausen. Dass es so lange dauert, liegt auch am Leggett Hill, mit dem brutalsten Anstieg auf der gesamten Route entlang der Pazifikküste. Nirgendwo sonst geht es so lange so steil nach oben. Es beginnt an der Stelle, wo alle Radfahrer den 101 verlassen und nach rechts auf den noch legendäreren Highway Number 1, den kalifornischen Pacific Coast Highway, abbiegen. Der schlängelt sich dann in engen Kurven und sogar ein paar Serpentinen den Leggett Hill hinauf, gut 500 Höhenmeter. Das dauert eine Stunde, zwei. Ich verschnaufe kurz am Pass, dann folgt die rasante Abfahrt. Und mit jedem Meter sinkt auch die Temperatur. Waren es im Landesinneren eben noch 30 Grad mit Sonne, empfangen mich an der Küste plötzlich nur noch 10 Grad und ein wolkenverhangener Himmel. Es ist kalt, neblig und feucht. June Gloom nennen sie das, wenn es selbst im Sommer nicht richtig warm wird, weil der Küstennebel die Sonne blockt. Das Wetterphänomen tritt nicht nur im Juni auf, sondern immer dann, wenn Stratuswolken sich über dem Meer formieren und vom Wind an die Westküste geblasen werden. Die können von April bis weit in den Sommer für depressive Kühle sorgen. Entsprechend kreativ sind dann die Bezeichnungen Grayprill, Maygray, No Sky July und Forgest. Zum Glück wird es am nächsten Tag schon besser. Und Rückenwind. Jetzt wirkt die Küste gleich nochmal so atemberaubend. Weites, rollendes Farmland, Eukalyptusalleen, Redwoodhaine, kristallklare Flüsse, die in den türkisfarbenen Ozean fließen. Und Million-Dollar-Homes auf schroffen Küstenklippen mit eigenem Sandstrand und unverbauten Billion-Dollar-Views aufs Meer. Die Architektur der Häuser spiegelt die Individualität der Besitzer wider. Viel verwittertes Holz, rustikale Dachziegel, Kuppelbauten, Türmchen, umlaufende Verandas. Einen Code, eine Bauverordnung gibt's hier offenbar nicht. Vielleicht ist das der schönste Abschnitt des Highway Number One, denke ich. Und genau hier passiert, was nicht passieren darf.
Das ist der schwierigste Abend bisher auf der Tour. Ich habe noch ungefähr 1100 Kilometer vor mir bis zur Grenze. Und heute, so bei Kilometer 50, habe mein Knie aufgegeben. Ich habe schon in der Früh so einen stechenden Schmerz außen gespürt. So ein Meniskus oder irgendwie. Und dann wurde es immer schlimmer bis zum Punkt, dass ich einfach nicht mehr weitertreten konnte.
Am Vormittag hatte es sich angedeutet, aber ich konnte es noch verdrängen. Jetzt geht das nicht mehr. Mein rechtes, ohnehin lädiertes Knie gibt auf. Ein Schmerz außen, als ob jemand ein Messer ins Gelenk rammt. Ganz plötzlich und anders als die Spannung und Schwellung, die ich schon als Normalzustand akzeptiert hatte. Und das ausgerechnet im Anstieg zum höchsten Berg des Tages, in einem der einsamsten Küstenabschnitte. Das ist mir auf all meinen Reisen und Abenteuern noch nie passiert, dass der Körper mich im Stich gelassen hat.
Ich weiß nicht mal, ob ich morgen überhaupt fahren kann. Ich würde jetzt vorm Schlafen gehen noch mal eine Ibu oder zwei einwerfen. Und dann hoffe ich, dass sich das über Nacht irgendwie erholt. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, dann ist hier vielleicht Ende. Das ist echt so ein Scheiß. Vor allen Dingen ist es in einem Abschnitt an der Küste, so gut 100 Kilometer von San Francisco entfernt, wo es halt echt nichts gibt. Keine gescheiten Läden, keine Busstationen, Zug sowieso nicht. Also ich müsste wahrscheinlich irgendwie eine Mitfahrgelegenheit finden. Anhalter oder so. Aber ich habe auch keinen Bock, irgendwie mir jetzt Gedanken zu machen, dass die Tour hier zu Ende sein könnte. Ich könnte echt kotzen.
Zwei Ladies bieten mir ihre Hilfe an. Sie lesen mich auf und bringen mich samt Rad mit ihrem Auto zum State Park am Ortseingang von Bodega Bay, da wo Hitchcock seine berühmten Vögel gedreht hat. Vielleicht helfen Schonen und Entzündungshemmer meinem ledierten Knie. Die Bilanz bis hierher? 1400 Kilometer in 14 Tagen. Eigentlich alles im Plan. Rad ohne Pannen, Fitness in Topform, Rückenwind. Und jetzt das. Es fällt mir schwer, die neue Situation zu akzeptieren. Der Gedanke, dass ich hier mehr als eine Nacht verbringen muss, festhänge, bei nicht mal Halbzeit, ist schon jetzt unerträglich. Ich nehme noch eine Pille und lege mich ins Zelt. Nach zwei Ruhetagen will ich es probieren. Ich steige wieder aufs Rad. Vorsichtig trete ich in die Pedale und der Schmerz ist kaum noch spürbar. Was für ein Glück. Die Reise kann weitergehen, aber das wird noch nicht das Ende dieser Geschichte sein.
Mountain was everything. You know, the mountain was our life. When we were at school at Redwood High, the mountain, it is the biggest fixture. It's huge. It's right there in our backyard. And it was always beckoning us, you know, to come and ride it.
Das ist Mark Vendetti. Und der Berg, der ihm alles bedeutet, heißt Mount Tamalpais. Der liegt rund 80 Kilometer südlich von Bodega Bay und vor den Toren von San Francisco. Straßenradler werden bei dem Namen vielleicht nicht sofort feuchte Augen kriegen, aber jeder Mountainbiker, der was auf sich hält, weiß natürlich, dass es ohne diesen Berg, der eigentlich nur ein nicht mal 800 Meter hoher Hügel ist, seinen Sport wahrscheinlich gar nicht geben würde. Mount Tamalpais gilt als die Geburtsstätte des Mountainbikens.
The mountain bike today really became in its recognizable form in the early 1970s in Marin County with a group of bike collectors who loved the old bikes and rode them daily. And there was so much interest in it and there were enough people doing it that it evolved from the early beginnings of just taking the 1930s and 40s Schwinn balloon tire bikes and making them into dirt bikes, essentially, into something that was really sophisticated.
Mark ist einer der Pioniere, die in den frühen 1970er Jahren mit alten Schwinnrädern und dicken Ballonreifen die Pisten runtergebrettert sind. Ihre Begeisterung fürs Offroad-Fahren übertrug sich schnell. Erste Rennen wurden organisiert. Die Repack Race Series entstand. Repack, weil die ursprünglichen Rücktrittbremsen bei jedem Downhill-Rennen so strapaziert wurden, dass sie neu geschmiert werden mussten. Im Englischen to repack the brakes.
And it really just expanded from there. And I just was, you know, one of the really early people and fortunately was able to ride the wave, you know, through the process.
Mark hat die Welle damals nicht nur geritten und damit wesentlich zum Entstehen eines neuen Sports beigetragen. Er hat vor ein paar Jahren das Marin Museum of Bicycling in Fairfax mitgegründet. Und genau da treffe ich ihn. Mehr als 150 Räder umfasst die Sammlung. Dazu Schaukästen, historische Fotos und natürlich Infos zur Bedeutung von Marin County mit dem Mount Tamalpais.
And the fact that the first mountain bike retail bike shop in the world was opened in Marin County, and the second and third were in Marin County. A number of factors like that put Marin County on the map as far as the quote origin of mountain biking.
Der erste Mountainbike-Laden der Welt wurde hier eröffnet. Und der zweite und der dritte, erzählt Mark. Und obwohl sein Schnauzer mittlerweile mehr grau als braun ist, vom Mountainbiken kann er noch immer nicht genug kriegen.
Well, it's so many things. It's physical, it's spiritual, it's really encompasses a lifestyle and becomes a part of who you are, I think. It's a way to enjoy nature, it's a way to get exercise and feel connected with the natural world and really have a lot of fun doing it.
Mountainbiken ist körperlich, es ist spirituell, es ist ein Lifestyle. Und wird Teil von dir, sagt Mark. Man kann die Natur genießen, trainieren und dabei jede Menge Spaß haben. Mag alles sein, aber ich bleib trotzdem lieber auf der Straße. Und die bringt mich bald zum abgefahrensten Ort meiner Reise. Ein Märchenschloss am Meer. Außerdem probiere ich die Nahrung der Zukunft und ich erkunde das legendäre Big Sur, wo mein Knie mir wieder Grenzen aufzeigen wird. In der nächsten Episode. Lust auf noch mehr Geschichten von Amerikas Westküste? Die gibt es in unserem neuen National Geographic Buch West Coastin. Und bei unserer Live-Tour, präsentiert von Bayern 2. Alle Infos unter dirk-rohrbach.com. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen, gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf br.de/50states haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast, damit ihr wisst, wann es neue Folgen gibt. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. Ich bin Dirk Rohrbach. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust auf noch mehr Geschichten über das Unterwegssein in aller Welt habt, noch ein Tipp: Weltwach, der Reise- und Abenteuer-Podcast. Erik Lorenz unterhält sich jede Woche mit Abenteurern, Wissenschaftlern, Schriftstellern, Filmemachern und vielen anderen über alle Facetten des Reisens. Inzwischen gibt es schon rund 350 Folgen, unter anderem mit Reinhold Messner, Ranga Yogeshwar, Jane Goodall, Bear Grylls, Dirk Steffens und vielen anderen. Und ich war auch schon ein paar Mal zu Gast und habe mit Erik über meine Abenteuer und Amerika geplaudert. Das macht jedes Mal richtig Spaß. Der Podcast heißt Weltwach mit Erik Lorenz. Überall, wo es Podcasts gibt.